Shalom, Marhaba und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai und Rauch.
Es fehlt Mahlzeit.
Kannst du deine...
Wobei diesmal hätte ich als Sonderedition frohe Ostern gesagt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai und Rauch. Heute bin ich mal gestartet, weil ich es unbedingt mal sagen wollte, ne? Ja. Marhaba. War gut. Sag jetzt noch einmal Marhaba.
Marhaba.
Ja, genau so musst du es sagen. Ich habe keine Lust mehr, mir diese Hassnachrichten auf Instagram durchzulesen, die mir Leute schicken und sich darüber beklagen, wie du Marhaba sagst.
Weil es Araber sind. Ja. Merhaba ist türkisch, Marhaba ist arabisch.
Ja.
Boah, stotterig bekommen, kurz.
Was geht, Sascha?
Mir ist gerade direkt vor der Aufnahme aufgefallen, Raf, ich bin alt geworden. Ich war ja eben pinkeln. Mhm. Und war fertig, habe mir also die Hände gewaschen. Und während ich mir die Hände gewaschen habe,
wusch,
habe ich gemerkt, ich muss nochmal. Ganz, das habe ich so seit so ein, zwei Wochen. So, jetzt ist es mir nochmal richtig aufgefallen. Ich dachte mir, ist das normal? Geht es nur mir so? Werde ich wirklich alt? Oder hast du davon schon mal gehört? Haben das Frauen auch?
Hast du Erektionsstörungen vielleicht?
Nö, so 1A. Ja, wie ein geölter Blitz.
Ja, hör mal, das kann ich dir nicht erklären, was da los ist mit deiner Blase. Sorry.
Aber ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Blasenentzündung gehabt. Also das ist es auch nicht, glaube ich.
Ja.
Oder ist das erste Mal?
Dafür habe ich die ganz oft gehabt. Typisches Mädchenproblem.
Okay, krass. Auch komischer Start. Ganz komischer
ja.
Start. In
ganz merkwürdig, ja. Saschas Inkontinent und ich habe regelmäßig Blasen. Entzündungen.
So, sind wir ganz eklig gestartet. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich fand die letzte Folge großartig.
Mega, ja.
Und mir ist es die Woche passiert, ich habe eine Arbeitskollegin auflaufen lassen, genau wegen der letzten Folge nämlich, sie ist aus der Nachrichtenredaktion. Sie hat dann so rübergerufen, also als Corona-konform, ich sitze an der anderen Ecke der Redaktion und ruft rüber zu mir, ich nicht aus der Nachrichtenredaktion. Ey Sascha, kannst du mir eine Fußballmeldung schreiben? Und da habe ich gesagt, hey, XY, ich bin nicht in der Nachrichtenredaktion, aber ich kann es natürlich gerne für dich machen. Warum denn? Ja, du bist doch ein Mann.
Oh.
Und ich so, ach, mein Penis macht mich also zum Fußballexperten oder was? Und dann habe ich dir direkt gesagt, ey, hör dir mal die letzte Folge Schei und Rauch an.
Also Sophie Schramm ist die Letzte, die einen Penis hat. Ja. Und die Frau hat Ahnung und noch viel wichtiger, und das fand ich so cool auch in dieser letzten Folge, wirklich so mit Herz, ne? Und auch ich würde nicht sagen, ein frischer Fortuna-Fan oder ein frischer Fußball-Fan, aber sie ist ja nicht ursprünglich aus Düsseldorf und du spürst trotzdem diese Liebe und Leidenschaft irgendwie. Und das ist schon cool. Und ich empfehle tatsächlich Sophie mal auf Instagram zu folgen, weil diese Fortuna-Liebe, die siehst du auf ihrer Seite dann ganz besonders auch in den Stories, wenn es dann soweit ist und so. Das ist schon
total.
Ganz cool.
Ja, und ich glaube auch, sie hat ja auch erzählt, hier Esther Sedlacek und so weiter und so fort sind so ein bisschen ihre Vorbilder. Und ich glaube, wenn du Bock darauf hast, wird das auch was. Und ich habe so fest die Hoffnung, dass sie so eine der ersten Reporterinnen wird, die halt nicht am Rand fragen, wenn du 0-7 verloren hast. Na, wie geht's? Also das sind immer so ganz... Ich finde, manche Reporterfragen sind so richtig so unangenehm. Du weißt richtig, dass sie über das Ohr gesagt bekommen haben, über einen Knopf im Ohr. Frag irgendwas, was ihn aufregt. Provoziere ihn. Und dann denke ich mir so, nee, lass es doch. Frag ihn doch was Normales. Und ich glaube, sie würde es hinkriegen.
Ja, das denke ich auch, ja. Weil sie ja auch im Game ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja. Also du stellst ja dumme Fragen eigentlich nur dann, wenn du irgendwie gar keinen Peil hast, glaube ich zumindest. Ja. Und sie ist ja voll drin, jetzt noch nicht mal nur Fortuna, sondern ich habe schon so den Eindruck, die ist schon sportaffin und dann ist das auch ganz cool, wenn du so eine Frau hast, die nicht das, ich will damit nicht sagen, dass sonst alle anderen Frauen keine Ahnung haben, aber ich habe oft schon den Eindruck, dass noch mit diesem Rollen-Klischee-Bild gespielt wird. Ja, aber so viel kann es aufbrechen. Also,
voll.
Go for it. Wir stehen hinter dir.
Yes.
Sascha, ich möchte direkt mit einer Kategorie beginnen. Nämlich mit, haben wir auch lange nicht gehabt, Klischee-Busters.
Oh, okay.
Können wir das einmal zusammen sagen? Das haben wir lange nicht gemacht. Auf drei, ja?
Machst du dieses Geräusch?
Es ist jedes Mal ein anderes Geräusch.
Es ist einfach random. Irgendein.
Also eins, zwei, drei.
Klischee-Busters.
Okay, wir müssen das ein paar Mal üben.
Ja,
wie dem auch sei. Heutiges Klischee, Asiaten sind schuld am Coronavirus.
Mhm.
Ich glaube, das ist ganz offensichtlich, dass wir das verneinen können.
Ja.
Dieses Klischee.
Damit haben wir die Rubrik beendet.
Ja, dieses Klischee wurde gebastelt. Also, nächster Punkt, Sascha. Eisprung. So. Oh. Nein, das ist es natürlich nicht. Ich bin auf Klischeewassers gekommen, weil ich überrascht davon bin, wie viel Asian Hate im Netz tatsächlich gerade so zu lesen ist und zu sehen ist. Wie bescheuert kannst du sein? Ich habe gestern Abend ein Video gesehen, wo, ich glaube, es war in New York City, ein großer, schwarzer Mann, so ein richtiger Bulle, auf eine, ich glaube, 65-jährige, entweder Chinesin, also irgendwas ganz weit im Osten des asiatischen Kontinents. Und er hat auf diese Frau eingetreten, einfach aus dem Nichts irgendwie. Und ich denke mir, wie kannst du denn eine ältere Dame, irgendwie Anfang, Mitte 60, auf diese brutale Art und Weise angreifen? Und in diesem Artikel, der dabei war, hieß es, man vermutet, dass das eben diese Coronavirus-Asiaten-Geschichte ist. Und ich denke mir, ey Leute, also selbst wenn es einen, weiß ich nicht, vietnamesischen, chinesischen, nordkoreanischen Professor gegeben hat oder Verrückten gegeben hat, der dieses Virus absichtlich in die Welt gesetzt hat, deshalb greifst du ja nicht alle anderen Milliarden Asiaten an. Ja, ich bin übrigens ja auch Asiatin, also lasst uns in Ruhe.
Ja, du hast ja auch nicht alle Amerikaner, nur weil sie zuletzt einen verrückten Präsidenten hatten. Oder du hast ja auch nicht alle Türken, nur weil Erdogan da der Regierungschef ist. Also es ist ja, es ist schon großer Quatsch. Und ich habe ein ähnliches Video gesehen von einer asiatischen Influencerin. Die hat in Deutschland Urlaub gemacht. Und sie hat dann irgendwie drunter geschrieben, ich wollte das eigentlich nicht veröffentlichen, aber da jetzt hier immer mehr und immer mehr rauskommt, also sie macht so, sie geht so Selfie-mäßig durch die Innenstädte in Deutschland, auch München, und du siehst so, wie Leute versuchen, sie zu schlagen oder hier so diese Schlitzaugen versuchen zu machen und so. Ganz schön eklig.
Voll.
Also,
und auch beängstigend irgendwie, ne, dass Menschen, oder dass wir vielleicht auch in Zeiten leben, wo es Menschen immer leichter fällt, sich so zu verhalten und so gemein zu sein. Und umso wichtiger ist es, auf genau diese Problematiken anzusprechen und auch dran zu bleiben und nicht loszulassen und ja, all das. Aber das ist doch schön, dass wir uns sehr schnell einigen konnten, dass dieses Klischee nun wirklich gebastelt ist, oder?
Ja, es ist auch, dieses dieses Xing-Shang-Shong Chinese im Karton, was Menschen machen, sobald sie Asiaten sehen. Mhm. Und das ist schon ganz, ganz, ich finde da gar keine Worte für, weil ich halt auch viele mit vielen Asiaten befreundet bin, vor allem aus dem Vietnam. Und deswegen kann ich es absolut gar nicht nachvollziehen. Alles sehr nette Menschen, die ich da kennengelerne. Ich meine, warum sollten sie auch nicht nett sein? Ja. Es gibt keinen Grund dafür. Also ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sowas sehe.
Auffällig ist, ähnlich wie mit der Black, also der schwarzen Community, wir alle bedienen uns an Dingen aus dieser Kultur. Sei es Musik, sei es Kunst, sei es Essen. Also wir haben alle kein Problem damit. Ständig, weiß ich nicht, wo kommt Sushi her? Aus Japan, glaube ich, ne?
Sushi ist aus Japan,
Das zu essen oder hier schön in Düsseldorf aufs Japanfest zu gehen und all so eine Sachen. Also wir feiern das, aber wenn es uns in den Kram passt, möchten wir diese Gruppierung gerne so ein bisschen an den Pranger stellen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber wir tun das ja auch oftmals, ohne dass uns bewusst ist, dass wir das tun. Ne? Ich erinnere mich an diesen Song, den es in der Schule mal gab. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Mhm. Ich habe das nie als etwas Negatives empfunden, nie als rassistisch oder als sonst irgendwas. Ja, drei Chinesen mit dem Kontrabass sitzen auf der Straße und erzählen sich was oder so. Ne? Nie, ist mir nie bewusst gewesen oder ich habe das nie so empfunden. Und dann habe ich, das war sogar auf Instagram, eine Asiatin, ich weiß aber nicht, woher sie kommt, ursprünglich aus welchem Land, erzählte dann davon, dass sie das eben auch in der Schule hatte und dass sie das jetzt im Nachgang unmöglich findet. Und habe ich jetzt nicht so empfunden. Aber die Tatsache, dass eine Person, die gewissermaßen betroffen ist, sich so äußert, ist doch Grund genug, dass wir uns damit auseinandersetzen und das hinterfragen. Ja, ich sage nicht, wir sollen es abschaffen, aber wir sollten darüber reden.
Ja, oder wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?
Ja.
10 nackte N-Wort.
Ja.
Alles Sachen, die, also ich meine, die in meiner Kindheit noch stattgefunden haben.
Ja.
Krank, Alter. Ich bin froh, dass es das, also hoffentlich gibt es das nicht mehr. Und ich, wenn es so ist, bin ich froh. Wenn es nicht so ist, meine Kinder kommen auf eine andere Schule.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass all diese Dinge, es ist so schön, dass wir in so einer Generation stecken, die sehr sensibilisiert ist jetzt auf solche Themen. Und ich fürchte, dass es erst mit unserer Generation und mit den Nachfolgenden hoffentlich, dass man jetzt so einen extremen Wandel jetzt schon spüren wird. Wobei, um da jetzt auch nochmal die Kurve zu kriegen. Ich habe diese Woche eine Situation gehabt mit deutlich älteren Menschen, also eine Generation über mir. Es sind Deutsche. Es ist ein Paar, was ich sehr, sehr schätze, sehr, sehr mag. Das sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich guckte mir dann so Fotos an und ich hatte sie besucht, ne? Ja. Ich guckte mir Fotos an vom Sohnemann, der mal im Urlaub war an einem ganz heißen Ort und er war braun gebrannt zurück und es gab so Fotos von diesem Urlaub. Mhm. Ah, ja, genau. Und dann sagte ich so zu ihr, Mensch, da war der aber, der hat ganz schön lange in der Sonne gelegen. Dann sagte sie, ja, er kam zurück, sieht aus fast schon wie ein. Und dann hat sie das Wort gesagt. Mhm. N. Und alles in mir war, fuck, was tust du jetzt? Ich wusste ganz genau, wenn ich ihr sage, ey, pass auf, das kannst du nicht sagen, aus den und den Gründen, wird sie sagen, wirklich? Ach, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Gut, dass du mir das gesagt hast. Gut, dass du mich belehrt hast. Und ich war so am drüber nachgrübeln. Ich habe mit ihr dieses Gespräch nicht geführt. Ich war zu Besuch auch aus einem schwerwiegenden Grund sozusagen. Ja. Wir haben genug zu kämpfen gerade. Und da ist mir bewusst geworden, boah, ich muss eigentlich mit ihr drüber reden, aber erst, wenn sie in einer Situation steckt, wo sie auch das reflektieren kann. Ja. Und ja, es ist so schwierig. Diese Situationen tun immer wieder weh.
Ja. Ich kenne solche Situationen auch. Hatten wir ja, als wir mit Niklas das hatten, da ging es dann aber nicht um das N-Wort, sondern um einen homophoben Gag in meiner Anwesenheit. Mhm. Und da habe ich, auch wenn es jetzt nicht so richtig zu vergleichen ist, aber da habe ich irgendwie versucht, das so lächeln zu machen. So, ist aber schon homophob. Also so irgendwie so zu lachen dabei.
Ja.
Und irgendwie habe ich zumindest so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das so ein bisschen funktioniert. Gut, jetzt kenne ich die Frau nicht, vielleicht hat es bei ihr nicht funktioniert. Es ist halt auch irgendwie ähnlich wie mit deiner Franz Beckenbauer-Geschichte, eine Generation, bei denen das einfach gesellschaftlich in Ordnung war und es ist ja nicht böse gemeint und bis du die alle aufgeklärt hast.
Ja.
Ich meine immer stolz darauf zu sein, wenn ich ältere Menschen treffe oder in meinem Umfeld habe, die versuchen, so aware zu sein, wie wir es sind oder es sogar schon sind. Das macht mich irgendwie stolz, obwohl ich gar nichts dafür getan habe. Und selbst wenn ich etwas dafür getan habe, dann sollte das auch irgendwie selbstverständlich sein. Aber trotzdem macht das immer so, boah, cool, das gibt's bei euch offensichtlich auch.
Voll. Und ich muss auch wirklich sagen, so gerade, ich kann das jetzt zumindest über Deutsche sagen, das ist immer so mein Eindruck gewesen, Deutsche sind immer so sehr aufrichtig kulturinteressiert. Ja. Also ich habe den Eindruck, Deutsche sind nicht nur geografisch auf einem sehr, sehr guten Stand, sondern kennen auch zum Beispiel gewisse Konflikte bei bestimmten, also natürlich auch nicht jeder Mensch, der hier durch Deutschland läuft, ist so drauf, aber ein doch, muss ich sagen, sehr, sehr großer Teil. Und
zum Beispiel so Sunniten, Schiiten kennen auch viele Deutsche oft.
Ja, genau. Oder ich habe diese Woche mit jemandem telefoniert, gesprochen, der mir erzählt hat, sein Vater, das ist auch typisch syrisch, der war lange vor dem Krieg auch in Damaskus.
Ja.
Ich habe ja auch mal erzählt, wir haben gerade viele Leute, die so Architektur studieren oder sowas, die, also in Syrien war ja schon immer gerade für Akademiker oder Leute, die einfach in den Orient wollen, immer ein guter Anlaufpunkt. Und er erzählte mir davon, wie sein Vater dann jetzt zu Zeiten des Krieges den Plan mit ihm gemacht hat, sobald die Situation ruhig ist, dieses Land zu besuchen und wieder durch Syrien zu reisen und so, und wie sehr er sich darauf freut. Und er wusste so viel, also auch Dinge, die selbst ich gar nicht so, von denen ich nicht so tiefgehend weiß, und auch die Geschichte des Landes und so. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, das ist so total typisch deutsch, so bei einer bestimmten Generation irgendwie.
Ja.
Na, das berührt mich und das freut mich auch. Und dann denke ich mir immer, also ich weiß gar nicht so viel über mir fremde Kulturen und Länder. Mhm. So, ich weiß gerade, ich weiß zum Beispiel, dass Italien aussieht wie ein Stiefel. Und Griechenland ist da irgendwo in der Nähe und die Türken sind die Nachbarn von uns Syrern. And that's it.
Und die sind wiederum die Nachbarn von den Griechen und
wegen
Zypern ist da ein bisschen Ärger. Und
ja, also ja, umso schöner, also wenn man dann gerade mit älteren Leuten das Gespräch führen kann, und oftmals tut es einem ja auch selbst auch gut, das zu tun, ne? Weil man sich denkt, ach, die sind gar nicht so und so. Oder ach, ich habe selbst ein Vorurteil gegen diese Leute gehabt. Und man erwischt sich selbst, wie man so eigenes Fehlverhalten, das man immer anprangert, dann manchmal dann doch an den Tag legt.
Ja, und das sind dann auch oft Leute, die tun dann immer so einen auf streng christlich und so, aber vertreten halt diese Werte gar nicht. Bestes Beispiel: Ostern ist ja auch ein Fest des Teilens.
Mhm.
Also da geht es klar auch um Tod Christi und Auferstehung Christi und so weiter und so fort. Aber es geht auch, was los?
Entschuldigung. Ich habe nur gerade gedacht, Sascha, hätte uns jetzt jemand diese Geschichte erzählt, ja, wie Jesus gestorben ist, wie er gekreuzigt wurde, wie er dann einige Tage später ja dann auch auferstanden ist.
Viel
und
zu
sowas.
Früh übrigens. Ich, ja. hätte noch 2 Wochen gechillt. Also 2 Tage tot, also wirklich, je nachdem, wo du bist, genieß es doch.
Ja, ich glaube, sein Daddy hat für ihn entschieden, so wie, hörte ich mal.
Ist das schon Blasphemie jetzt eigentlich? Weiß ich gar
nicht. Nee, um Himmels Willen, ist gar nicht respektlos gemeint. aber
die haben doch Humor, die Jungs.
Aber ganz ehrlich, du musst dir vorstellen, ey, wie wir hier über Verschwörungstheorien diskutieren, wie das ganze Land, die ganze Welt über Verschwörungstheoretiker sich lustig macht. Wir haben aber kein Problem mit dieser Geschichte. So, das muss so gewesen sein.
Vor allem, viele von diesen Verschwörungstheoretikern, also es ist jetzt auch alles so viel Schubladendenken, aber viele von denen legitimieren ihre Meinung mit christlichem Denken. Mhm. So, ja, die da regieren wollen, die sind alle total unchristlich, wir sind hier christlich. Und das sind aber dieselben Leute, die an diesen Verschwörungstheoretiker-Demos und Querdenker-Demos dann teilnehmen, wo ich mir denke, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Ja, das ist ja genauso wie der IS, der den Islam benutzt, der auf eine sehr krasse, krankhafte Art. Ja. So benutzen ja auch viele merkwürdige Rechte oder auch Verschwörungstheoretiker immer wieder das Christentum. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Und ich muss wirklich sagen, mit die besten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die aufrichtigsten, die aufopferndsten, es waren immer Christen und Muslime. Die Juden schließe ich nicht aus, weil sie es nicht wären, sondern einfach, weil ich tatsächlich jetzt noch nicht so engen, nicht so krass heftigen Kontakt zur jüdischen Gemeinde habe, aber die werden ja genauso sein, denn das ist doch das letztendlich, was alle Weltreligionen auch verbindet. Ja, ganz besonders Nächstenliebe, ne? Und auch diese Demut und vor allem diese Gutmütigkeit und es gut zu meinen mit anderen und auch ganz besonders so die zu lieben, die dir eben keine Liebe geben wollen oder scheinbar. Und ich, ja, deswegen, also ach, natürlich sind das keine, also was soll man dazu nur sagen, Sascha? Lass uns über was Gutes reden.
Okay, etwas Gutes ist, jetzt kommen wir zu meiner Rubrik, der Artikel der Woche.
Yay!
Das ist ja gar nicht der Artikel, weil, also ich persönlich habe ihn bei den Ruhr-Nachrichten gelesen oder war es irgendwie Ruhr 24? Auf jeden Fall, es hat WDR berichtet, die deutsche Presseagentur. Und zwar ist es so, dass bei Ü70, aktuell bei 79-Jährigen ist es so, wenn die sich impfen lassen, können die ihren Lebenspartner mitimpfen lassen und zwar egal welches Alter. Und jetzt brauche ich dich als meine Chai- und Rauch-Trash-TV-Beauftragte. Lass uns eine TV-Sendung gründen, wo wir 79-Jährige verkuppeln. So Bachelor Ü70. Mhm. Und statt Rosen werden so Spritzen verteilt. So, ich habe heute leider keine Impfe für dich oder sowas. Das ist doch ich glaube sogar, dass es TV-Sender gibt, die das machen würden. Mhm. Vielleicht in den USA, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber ich glaube, es gibt TV-Sender, die genau das machen würden. Und ich glaube, es gäbe auch Kandidaten.
ProSieben wird's machen, Vox wird's machen. RTL 2 würde eine andere Version machen. Die würden so eine Art russisch Roulette draus machen und einfach nicht verraten, welche Spritze ist es wohl, die mit AstraZeneca oder die mit HIV-Virus. Also, I'm just saying, vielleicht vertue ich mich auch. RTL 2 nimmt es mir nicht übel. Die hören bestimmt diesen Podcast.
Hoffentlich nicht. Aber wie findest du das? Stell dir mal vor.
Genial, finde ich das.
Es gibt ja wirklich so viele so Frauen, die so Hugh Hefner-mäßig wirklich mit wirklich alten Männern, ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern vielleicht ist das ja auch der ihr Fetisch, vielleicht geht es gar nicht um Geld.
Ey, das sind ja, ich werde jetzt so zu einer Frau, ne?
Ja.
Ich schwöre, ich stehe so krass auf deutlich ältere Männer. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, so. Er ist toll, ja, aber sein Daddy ist auch nicht schlecht. So, das ist ein sehr blödes Zeitfenster, wenn du den Typen toll findest, sein Vater aber auch. So,
Golddigger.
Aber gar nicht so wegen dem, nicht deswegen, sondern eher, weiß ich nicht.
So ein George Clooney-Fetisch so ein bisschen?
Nee, ich glaube, es liegt daran, dass ich werde jetzt 30 in diesem Jahr. Und
kommst
so ein,
wie 25.
Das wollte ich hören. Und so jetzt, so ein 45-jähriger Mann ist für mich überkrass alt, gefühlt so alt wie mein Vater und damit viele, viele Generationen von mir entfernt. Ja. Und dann denke ich mir, es sind halt auch nur 15 Jahre, ne? Ja, und ich bin fast 30 Jahre alt. Also ich muss mich jetzt auch einfach damit abfinden, dass ich keine 17 mehr bin.
Und es gibt die Impfe mit oben drauf.
So.
Das ist natürlich.
Ich finde, diese Idee musst du dir patentieren lassen.
Ja, voll. Also, pff. Dazu kommt ja noch heute, also die Folge wird ja samstags veröffentlicht, heute kommen die letzten 370.000 Dosen AstraZeneca nach NRW. Mhm. Wenn das verimpft ist, ist nur noch Moderna und BioNTech. Leute, macht euch die 79-Jährigen klar. Weil jetzt wird nur noch der safe Stoff gespritzt.
Ja.
Ich will gar nicht gegen AstraZeneca hetzen, aber die Berichte über die anderen sind halt besser.
Ja. Ja, und an alle Golddiggers da draußen. Allzu lang ist dann auch nicht mehr hin, bis das Testament greift. Also gebt euch Mühe. Let's do that.
The Sugar Daddies.
Ich möchte auch einen Artikel der Woche
droppen.
Mhm. Und zwar vom veröffentlicht über das Redaktionsnetzwerk Deutschland, fand ich ganz interessant. Mit dem Titel: Können Sie nach dem Beziehungsende gestärkt in die Zukunft steuern? Fragezeichen. Ich fand das so klug, weil ich habe diesen Artikel gelesen und dachte mir, ah, wie gut. Denn laut Paartherapeuten ist unsere eigene Sichtweise auf Probleme oftmals der Grund, warum wir unsere Beziehungen in den Sand setzen. Es geht um Folgendes, und das fand ich sehr klug. Wenn wir eine Beziehung beenden, denken wir natürlich auch oft an die Gründe. Warum hat man sich selbst falsch verhalten? Okay, oftmals ist dann die Lösung oder die Antwort, die man sich gibt, keine Ahnung, sowas wie, meine Eltern haben mich nicht geliebt, ich wurde in der Schule gemobbt oder, also mir sind schlechte Dinge widerfahren und deswegen habe ich mich so und so verhalten im Leben oder in dieser Beziehung. Und diese Paartherapeuten sagen, hört auf, in die Vergangenheit zu gucken, denn dadurch vernebelt ihr eure eigene Erinnerung.
Ja.
Stattdessen gibt es einen guten Trick, sagen diese Paartherapeuten, sie empfehlen lieber immer in die Zukunft zu schauen. Also jetzt nicht zu sagen, diese Beziehung ist kaputt gegangen, weil ich in der Schule gemobbt wurde und nicht vertrauen konnte oder was auch immer, sondern zu sagen, diese Beziehung ist kaputt gegangen. Ich glaube, es liegt oder es lag an meinem Verhalten in der und der Hinsicht. Wie ist mein Plan für die kommende Beziehung? Also es geht darum, sich Zukunftspläne zu machen.
Also gar nicht aus potenziellen Fehlern lernen, sondern wirklich straight Tunnelblick nach vorne.
Exakt, also es geht um diesen komplett straighten Blick nach vorne und auf gar keinen Fall zurück. Und ein Paartherapeut hat dann den Tipp gegeben, sich, also immer wenn man es braucht, Tagebuch zu schreiben, aber nicht so, also nicht zu dokumentieren, was passiert ist, sondern sich einen Tag in der Zukunft auszumalen, der einen glücklich machen könnte und diesen Tag so aufzuschreiben, als wäre das alles heute passiert.
Krass.
Und ich fand diese Idee sehr, sehr klug. Jetzt noch nicht mal bezogen nur auf Beziehungen, sondern so allgemein, ja. Und ich dachte mir natürlich, es macht viel mehr Sinn, weil ich bin so jemand, ich denke an Vergangenes und rege mich immer über mich selber auf. Und es macht auch viel mehr Sinn, sich was Schönes auszumalen und das zu verinnerlichen.
Voll.
Fand ich sehr klug und es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Artikel zu lesen. Vielen Dank dafür.
Ich finde sowieso, dass es sind oft Kleinigkeiten, die unsere Denkweise positiver machen und selber positiver machen. Dazu habe ich, glaube ich, habe ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, ein Buch während meines Studiums gelesen von Anthony Robbins. Das nennt sich das Power-Prinzip. Es ist ein riesig langes Buch, aber so das, was ich bis heute noch daraus mitnehme, ist: Wenn ich abgefuckt bin, sage ich nicht selber, dass ich abgefuckt bin, sondern du bringst dich selbst schon runter, indem du sagst, oh, das finde ich jetzt aber unschön. Also so indem du ein Wort schon nimmst, was gar nicht so krass ist. Oder wenn ich wirklich komplett, wenn mich etwas komplett aufregt, dass ich dann sage, jetzt bin ich aber leicht säuerlich. Also weißt du, was ich meine, dass ich
Worte
nutze? Ey, das ist
wirklich klug, ja.
Weil es bringt dich, du belügst dich quasi selbst, aber es ist eine Notlüge, auf eine positive Art und Weise. Und du bringst dich selbst irgendwie runter. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem funktioniert, bei mir funktioniert es aber schon. Und ich bleibe selbst in krassen Situationen ruhig und lösungsorientiert.
Das schätze ich auch sehr an dir. Und dass du so bist und das vor allem auch in meiner Gegenwart, sorgt dafür. Ich stimme dir da voll zu. Und das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du bist ja auch jemand, der sehr beruhigend auf mich wirkt. Ne? Weil es gibt einfach nichts, was dich hochkochen lässt. Das ist für mich so phänomenal. Mittlerweile habe ich verstanden, dass es dich schon oft zum Kochen bringt, aber du zeigst es einfach nicht.
Ja.
Und ich glaube, das hilft dir. Es hilft mir aber auch sehr. Also vielen Dank dafür. Jetzt, wo du das aber gesagt hast, frage ich mich, hast du eine harte Sprache dir selbst gegenüber?
Du meinst so im Kopf, also wenn ich mit mir selbst spreche? Schon, aber nur kurz, auch durch das Buch, also weil ich mir dann selber sowas einrede. Nur wo ich es gar nicht kann, sind Situationen, in denen ich machtlos bin, zum Beispiel ein Sterbefall oder sowas, weil du kannst es nicht ändern. Das heißt, dir fallen auch keine Lösungseinsätze ein, weil der Mann kommt in die Kiste, die Frau kommt in die Kiste, du kannst es nicht ändern. Und da bringt dann auch kein, oh, jetzt bin ich aber leicht angesäuert, das bringt in dem Moment dir gar nichts. aber es gibt in fast jeder Situation Lösungen und dann hilft es irgendwie schon. Und was auch perfide ist, ich stelle mir leider auch manchmal Menschen vor, denen es schlimmer geht, zum Beispiel Corona. Wenn mich Corona abfuckt und ich mir denke, boah, alter Merkel, mach das Gym auf mich, fuck das alles ab, dann versuche ich direkt im nächsten Moment an Menschen zu denken, so perfide das auch ist, denen es schlechter geht. Mm. Und dann geht es mir aus egoistischen Gründen direkt wieder besser.
Ja.
Eklige Vorstellung, aber es ist funktioniert so. Leider.
Ja. Ich beleidige mich selbst ganz krass.
Was ist deine Lieblingsbeleidigung?
Schlampe. Echt? Boah, du bist so eine dumme Schlampe, ey. Ja, ich weiß nicht, warum das sich in meinem Kopf so krass abspielt. Oh. Aber das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Auch so dieses, boah, Raff, warum bist du jetzt so dumm? Halt deine Scheißfresse. Ich rede sehr, ja, aber es fällt mir jetzt auch so auf, wo du das so sagst.
Ja.
Ich habe schon eine sehr aggressive Art, mit mir selber zu reden.
Ja, ja.
Aber ich führe auch sehr heftige, nicht selbst Gespräche, so doch schon, aber ich spreche sie nicht aus. Aber in meinem Kopf bin ich zu zweit. Also ich rede oft so mit mir, als ob ich sowas irgendwie, boah, Raf, ey, boah, bist du dumm, ey, warum bist du, oder auch sowas wie Raf, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, oder so ein Scheiß einfach, aber ich bin schon hart zu mir.
Auch da ein geiler Lifehack, der bei mir mega gut funktioniert. Fast schon lächerliche Beleidigungen benutzen. Ich, zum Beispiel Torftrottel, du Gesichtsanemone oder du Butterbirne. Also so weißt du, so wirklich schon fast, damit du selbst darüber lachen musst.
Ja.
Und ich kann dir sagen, es gibt doch nichts Geileres, als wenn du kurz vor einer Kneipenschlägerei dein Gegenüber rufst, du Hurensohn, du ekelhafter Motherfucker, wirklich die härtesten Sachen, Fotze und was weiß ich, die härtesten Beleidigungen, die es so gibt.
Sag noch ein paar.
Und du sagst dann so zu ihm, du Torfnase, du bist doch der Boss in der ganzen Kneipe. Alle lieben dich, alle geben dir einen aus. Der eine Typ wird rausgeschmissen und dann ist es die geilste Party deines Lebens. Auch das funktioniert.
Ich habe eine Lieblingsbeleidigung, die du sagst zu mir.
Ja.
Die ist so lustig, so sehr, dass ich nehme mir total krass auch deine Sprache an. Merkst du das manchmal?
Ja.
Wie ich das, also das ist ganz, und das Perverse ist das schon, dass das vor allem Pärchen oft tun, aber wir reden halt so viel miteinander und du hast manchmal so Worte und Sprüche drauf, die sich so bei mir einbrennen und mit die beste Beleidigung ist, boah, du bist so ein mieses Stück AA.
Oder du AA-Gesicht.
Du AA-Gesicht.
Das ist halt, genau so, was meine ich halt. Wenn du Beleidigung sagst, die dich selbst zum Grinsen bringen, dann bringt dich das automatisch runter. Also bei mir funktioniert es. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Studie darüber. Aber oder Kackerkopf. Auch super Alliteration. Kackerkopf funktioniert immer.
Ich weiß noch bei AA, du kleines Stück AA, das erste Mal, dass du es gesagt hast. Ich habe mich so tot gelacht. Und das ist furchtbar, weil du kannst nicht mehr wütend sein oder sauer. Oder weil ich bin ja dann auch so bereit zum Gefecht und so.
Ja.
Und dann stehst du so mit so zusammengepressten Lippen und so Schnappatmung, weil du auf gar keinen Fall lachen willst. Und dann überkommt es dich und du rastest aus. Das war sehr cool.
Ja. Oder aber jetzt zu Ostern, Trick. Eierbär. Auch super.
Okay. Eierbär.
Hodenkobold.
Ach, hör doch auf. Hör doch auf, ey.
Ich habe eine riesen Liste davon. Ich glaube, ich habe die irgendwo sogar abgespeichert. Richtig, richtig tolle Beleidigung.
Ja. Sascha, ich würde sagen, es ist Zeit für...
Boah, wir ziehen hier voll durch die Rubriken.
Ja, willst du nicht? Dann lassen wir was sein.
Ja, ich habe... wir waren jetzt eben schon bei Verschwörungstheoretikern. Aber egal. Ich habe die Woche mit einem Kumpel telefoniert, der arbeitet beim Ordnungsamt.
Mhm.
Und ich habe ihn halt gefragt, wie es so läuft und so.
Ich habe ein paar Briefe. Kann er das für mich klären? Ich brauche Kontakte.
Oh, ist es immer noch das mit dem abgeschleppten Auto?
Nee, das hat sich ja schon längst erledigt. Du musst ja das Auto auslösen. Du bekommst dein Auto ja nicht, bevor du nicht geblecht hast, bezahlt hast.
Ja.
Nee, andere Straftaten, sagen wir mal so.
Ich habe jemanden beleidigt als AA-Kopf. Naja, auf jeden Fall habe ich mit ihm gequatscht und ich bemitleide ihn schon fast um seinen Job, weil er liebt eigentlich seinen Job, weil normalerweise besteht sein Job daraus,
Ordnung zu schaffen.
Im plakativen Sinne Ordnung zu schaffen, Streitigkeiten zu lösen, dafür zu sorgen, dass nicht unbedingt die Polizei kommen kann, sondern dass es auch so gelöst werden kann. Aber mittlerweile, er beschäftigt sich nur noch mit Maskenverweigerern. Und zwar nicht in Form von, ey, Digga, du hast deine Maske vergessen und dann, oh, sorry, klar, ich zieh's jetzt auf, sondern wirklich diese Diskussionen, die in die Tiefe gehen.
Mm.
Wirklich diese Verschwörungstheoretiker, die davon überzeugt sind. Wo ich mir denke, okay, selbst wenn du diese kruden Gedanken hast und davon überzeugt bist, aber dann mach doch dem Mann seinen Job nicht schwer. Er kann doch auch nichts dafür, dass er jetzt diese Aufgabe auferlegt bekommen hat und dich auf die Regeln hinweist, so. Er kann dir auch einfach eine Strafe aufschreiben, aber nein, er weist dich nicht darauf hin. So, Leute, seid doch nett zu den Leuten, seid doch nett zum Ordnungsamt, seid doch nett zur Feuerwehr, seid doch nett zur Polizei. Jetzt wird die Polizei auch angespuckt von Leuten hier. Ich glaube, in Düsseldorf war es gestern oder vorgestern am Rheinufer, an der Uferpromenade. Eine riesen Ansammlung an Menschen, als wenn da irgendwie ein Konzert wäre oder so, gar nichts war. Ich glaube, da war eine Schlägerei und alle Leute wollten sich angucken. Da bespucken die Polizei und wo...
Asozial.
Die kommen doch nur dahin, damit ihr euch nicht ansteckt. So, das ist die Idee dahinter. Die wollen euch nicht ärgern, die wollen euch nicht schlagen. Die werden euch wahrscheinlich schlagen, wenn ihr da nicht weggeht. Ich war sprachlos. Ich war am Telefon, als er mir das erzählte und ich hatte einfach nur Mitleid für seinen Job. Und das wollte ich einfach mal loswerden. Leute, seid nett zueinander und seid nett zu den Leuten von den Behörden. Klar, da gibt es auch Arschlöcher. Es gibt immer überall Arschlöcher. Mhm. Du hast zum Beispiel eine Politesse.
Wirklich. Aber und du hast aber absolut recht. Ja, da ist diese Frau, die es gewagt hat, mich als Anwohnerin von einem Anwohnerparkplatz abschleppen zu lassen, weil ich keine Ahnung, wie viele Minuten drüber war. Du gottverdammtes Stück. So und so. Also wirklich, ey, ich bin so wütend. Aber im gleichen Atemzug rufe ich dann halt dort an, beim Ordnungsamt, beziehungsweise bei der Straßenüberwachung. Ja. Und da sitzt dieser so nette Mitarbeiter, der so freundlich ist, der sich fast schon gefühlt bei mir entschuldigt hat, das nicht cool findet, mir den übelst geilen Geheimtipp für eine neue Parkmöglichkeit gegeben hat, sich wirklich den Quatsch von mir angehört hat. Und ich war auch natürlich sehr emotional in dem Moment. Das hat er nicht nur stillschweigend ertragen, sondern also mir auch deutlich gemacht, ey, das tut mir so leid und das geht halt wirklich nicht. Und er sagte ja auch, ich werde dann ernstes Wörtchen mit den Kollegen sprechen und so. Und da dachte ich mir, ich habe mich ja dann auch zum Schluss bei ihm bedankt und dachte, Hammer, ne? Also auf der einen Seite hast du so eine blöde Begegnung und dann auf der anderen Seite hast du jemanden, der da so cool ist und da so nett auch mit dir redet und dir ein gutes Gefühl gibt. Also vielen Dank und an die Mitarbeiterin.
AA-Kopf.
Ja.
Der Typ, mit dem du telefoniert hast, hat bestimmt auch das Buch gelesen. Weil auch dieses, ich werde ein ernstes Wörtchen mit dir reden, auch wenn du mit Kindern sprichst, so wenn du das nochmal machst, werde ich ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Das hat schon dieses Beruhigende.
Also das war wirklich, von daher unterstütze ich deinen Kampf gegen Ordnungsamt-Mitarbeiter-Diskriminierung.
Ja. Ist mir gerade eingefallen, ist das Wort Politesse eigentlich
hatte
diskriminierend?
Ich habe ja mit ihm telefoniert. Und ich muss tatsächlich gestehen, es sind immer Politessen, also Frauen. Mhm. Aber vielleicht auch einfach nur, weil da, wo ich wohne, der Bezirk irgendwie, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls sagte ich ja und ne, ich habe gerade die Nummer bekommen von einer Frau, die dort arbeitet. Und dann sagte ich zu dem Mann am Telefon, ja, ich habe hier mit einer Kollegin von Ihnen gesprochen, mit einer ich glaube, man sagt nicht Politesse mehr, es tut mir leid. Ich meine, eine Kollegin von der Straßenverkehrsüberwachung. Und als ich das dann so sagte, sprang er sofort auf den Zug auf und korrigierte mich sozusagen. Mhm. Das fand ich aber cool von ihm, A, weil es ein Mann ist. Mhm. Und er dieses Bewusstsein dafür scheinbar hat, dass das Wort Politesse nicht mehr so angebracht ist.
Das ist wahrscheinlich ähnlich wie Saftschubse. Ich
glaub, ja, das genau, sagt man sowas. Einfach nicht, es schickt sich nicht. Ist, ja. Und es ist irgendwie auch negativ behaftet, finde ich. Ja. Und sagte dann halt auch, ne, Mitarbeiterin, bla bla bla. Und also A, cool, dass er das als Mann macht. Ja. Also, ne, damit er auch deutlich macht, mir ist bewusst, es gibt Leute, die finden das Wort nicht cool. Und aber auch als Chef, der er dort letztendlich ist, der sich da auch vor seinen Mitarbeiter stellt gewissermaßen. Das fand ich schon cool. Es war eine coole Situation, dass wir aber auch beide darauf sensibilisiert waren, mir trotzdem aber dieses Wort als erstes einfiel.
Ja.
Corona.
Gut, dann sind wir das losgeworden. Hast du gerade Corona gesagt?
Ey, ich kann es nicht aufhalten. Es passiert einfach immer von alleine.
Großartig. Okay, ja, ich bin bereit für die Rough Question. Guck mich nicht so an wie eine Psychopathin.
Warum sagst du das? Aber ich guck dich wirklich immer an wie eine Psychopathin.
Immer so dieser Blick so von unten so, dich kriege ich auch noch.
Hast du denn Rough Question? Weißt du was, nächstes Mal bringst du Rough Questions mit.
Ich bin ganz schlecht in Hausaufgaben machen, das wusste meine Lehrer schon. Oh, schöne Grüße an meinen Geschichts-LK-Lehrer. Toller Lehrer, tolle Art und Weise zu unterrichten. Gar nicht frontal, sondern wir saßen immer in einem U. Mega geil. Er war so krass höflich und es war so ein moderner Unterricht. Wir durften in der Schule, wir durften während des Unterrichts essen. Mhm. Und er war halt so krass höflich. Während du gegessen hast, hat er dich halt nicht drangenommen. Und Sascha hat natürlich immer gegessen, wenn die Hausaufgaben dran waren. Dementsprechend musste ich nie die Hausaufgaben präsentieren. Ich habe Schule geliebt, Hausaufgaben gehasst, also ich werde die Rough Questions wahrscheinlich. Ich werde sie
Ich
mir mal aufschreiben.
hatte eine Lehrerin, die hat Hausaufgaben nie kontrolliert, sondern gefragt, ob die Hausaufgaben da sind oder nicht. Und aus irgendeinem Grund habe ich verdammt nochmal jedes Mal ehrlich geantwortet, nämlich mit Nein, habe ich nicht.
Oh.
Aber ich weiß nicht, doch ich glaube, ich ahne jetzt, warum ich aufrichtig zu ihr war, weil sie uns nicht in diese Situation gebracht hat, zu jedem Tisch zu gehen und reinzugucken, sondern man fühlt sich ja dadurch auch ernst genommen und erwachsen. Einfach, hast du das oder hast du das nicht? Ja, habe ich. Okay, dann trage ich mir das hier ein als gemacht. Hast du oder hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Okay, hast du nicht? Trage ich mir ein als nicht gemacht. Ich glaube, dass das für sie aber ehrlich gesagt gar nicht groß von Bedeutung war.
Echt?
Und
Ja,
vielleicht fiel
vielleicht.
es mir deshalb auch leicht zu sagen, nee, heute war die Busfahrt sehr kurz.
Ey, der Bus ist entgleist und meine Bahn hat einen Platten.
Ah, sehr schön. Ja, das ist
Ja,
eine gute Ausrede.
ja,
So, es ist jetzt also Zeit für die.
Rough
Ey, Rough
Questions.
Questions, ich brauche dringend so ein Soundpaket.
Boah, ich weiß, was ich dir zum Geburtstag
Nein,
schenke.
ich will's nicht. Da draußen, nochmal der Aufruf, falls irgendjemand von euch mal eben so ein Beat droppen kann, schickt mal rüber. So, erste Rough Question, Sascha.
Ja.
An dich. Ich habe selber noch gar keine Antwort darauf. Welcher Kinderfilmcharakter bist du?
Boah, Kinderfilmcharakter. Also eine Mischung aus Balu und Bagheera.
Überhaupt nicht. Ich weiß, wer du bist,
Wer denn?
weil ich weiß, wer ich bin. Das wird mir gerade in dem Moment bewusst. Wir sind einfach Lilo und Stitch.
Leider nicht aktiv, also nicht, ich bin dabei eingeschlafen, zwar direkt am Anfang. Ich
Ich
hab's
habe es auch
nicht
nie
vor Augen.
gesehen, aber sie hat dunkle Haare und der
Ach, du meinst
Dings.
optisch?
Nee, nicht nur optisch, auch so von der Art. Sie ist ein bisschen, ja, sie ist irgendwie so kurze Haare, kurze schwarze Haare, wobei ich habe keine kurzen Haare. Der Vergleich hinkt extrem. Aber ich habe das Gefühl, Lilo und Stitch würde zu uns passen.
Echt?
Er ist ein bisschen dümmlich, sie ist ein bisschen überheblich,
Aber Baloo
so.
und Bagheera auch.
Aber nee, du bist viel zu aktiv und viel zu sportlich und viel zu wach
Bagheera
und
auch.
klar, als dass du Baloo sein
Und die setzen
könntest.
sich beide für Minderheiten ein.
Ja, Bagheera könnte stimmen, weil er ja auch ein bisschen was Orientalisches hat. Das hast du ja mittlerweile auch.
Ja, Bagheera ist aber immer hoch. Ich glaube, der ist die intelligenteste im Dschungel. Und
Ja.
Baloo hat dieses Chillige. Ja, lass mal eine Wasserpfeife rauchen gehen. So, das ist Baloo. So,
Okay.
ja, nee, lass mal nicht da. Da sind die Stühle haben diesen 90-Grad-Winkel. Lass mal da, wo die Couch ist.
Weißt du was, gehe ich mit?
Ja, und wer bist du? Oder bist du jetzt schon bei Lilo und Stitch? Oder hast du auch einen für dich selbst, einen
Nee, ich,
Charakter?
deswegen meinte ich auch vorhin, ich habe da selbst gar keine Antwort drauf und ich überlege gerade, welcher Kinderfilmcharakter ich sein könnte, aber auf jeden Fall irgend so ein nerviges, kleines Mädchen, das die Welt retten will. Und, oh, ich habe ja auch dieses eine Outfit gehabt, also wäre Kim Possible
Ja,
wäre
sie ist es.
vielleicht,
Doch,
ja,
ja. Sie ist, glaube ich, ein
aber
nerviges kleines Mädchen, das
ja,
die Welt retten
glaube
will.
ich auch, aber sie ist auch, sie ist ein Ticken zu cool, als dass ich sie sein könnte, weißt du,
Ja.
und andersrum. So,
Wobei, du
sie
bist
ist.
schon eine coole Socke.
Nee, aber das, aber eine andere Art von cool. Sie ist so Highschool cool.
Ah, mehr, ich verstehe
Weißt
schon.
du, und ich bin mehr so, meine reiche Tante ist zurückgekommen cool und hat mir geile Geschenke mitgebracht cool. Das ist ein viel cooleres cool sein.
Highschool cool.
Ja.
We're
Together.
all in this together.
Das ist das wohl uncoolste, was jemals aus einer Highschool kam, diese Highschool-Musical.
Findest du?
Oh, Sascha, warst du etwa Fan?
Na, ich war nicht Fan, aber ich habe sie. Ich sag mal, ich habe jetzt nicht
Ja, ich glaube,
weggeguckt.
ich habe ein Problem mit so Charakteren in Serien oder Filmen, die auf einmal aus dem Nichts anfangen zu tanzen. Deswegen habe ich auch so ein kleines Bollywood-Trauma.
Ich glaube, wir sind auch einfach ein, 2 Jahre zu alt. Ich glaube, wenn, also das Ding ist halt, wenn du dich mit denen so altersmäßig
Identifizierst,
identifizierst,
ja.
das ist zum Beispiel Grease, da bin ich fast zu jung für, aber ich liebe Grease für die Musik, für die Zeit damals. Das ist, ich liebe überhaupt auch alte Filme,
Ja.
weil ich mich so gerne in diese alte Zeit hineinversetze. Wie war es wohl damals? Ich habe jetzt auch letztens den Prinz von Zamunda geguckt und
Ja, toller Film.
bin jetzt voll im Prince of Bel-Air.
Ja,
Flash, ich
Modus.
guck's mittlerweile jeden Tag zum Schlafen gehen, mega geil.
Ich habe jahrelang so eine Gilmore Girls Obsession gehabt, einfach
Na.
immer abends laufen gelassen.
Na.
Bei mir wechselt sich das ab. Mal sind es die Gilmore Girls, oftmals oder die Basis ist immer King of Queens. Und ach, was soll ich dir erzählen, was ich dir erzählen soll?
Was du mir
So.
erzählen sollst, die zweite Question kannst du mir
Genau.
erzählen.
So, also ihr da draußen beantwortet mal für euch, welcher Kinderfilmcharakter ihr eigentlich so seid. Okay, Sascha, dein Haus brennt. Eine Sache, ein Gegenstand kannst du retten. Ein Ding, ja.
Ja.
Was ist es?
Leider mein Handy.
Echt? Bei mir sind's Safe-Fotoalben. Safe.
Sachen, die ich eh am Körper trage, zählen nicht, ne?
Nehmen wir mal an, das Handy hast du sowieso dabei.
Akkuladegerät. Ein Spaß. Das wäre, boah, fuck. Das Ding ist, Fotoalben ist eine geile Antwort, aber ich bin keiner, der da drin rumblättert. Ich bin auch leider jemand, und dafür werden mich jetzt viele hassen, so Geburtstagskarten und sowas, ne? Mhm. Wenn da einfach nur alles Gute zum Geburtstag drin steht, 2 Tage später wandern die in den Müll.
Was? Ich verschenk das weiter.
Einfach nur den Namen ändern, ne? Durchstreichen, anderen Namen hinschreiben.
Ja, klar. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ja. Aber überleg mal so ein Fotoalbum. Deswegen bin ich, glaube ich, auch drauf gekommen. Ich habe Kinderfotos von mir, aber meine Eltern zum Beispiel, ich habe keine Kinderfotos von meinen Eltern. Das war nicht so üblich in den 50er, 60er Jahren in Syrien Fotos von Babys oder Kleinkindern zu machen.
Klar.
Und das macht mich unglaublich traurig und ich denke dann so, Fotoalben sind ja nicht nur für mich, sondern für meine Kinder, die Kinder meiner Kinder, deren Kinder. Es ist einfach was zum Mitgeben.
Ja. Ich glaube, deswegen wäre es auch mein Laptop. Da sind alte Bilder drauf, aber da sind halt auch wichtige Bewerbungsunterlagen drauf.
Ja,
also,
Laptop ist auch
wenn der Laptop weg ist, ich glaube, da nimmt mich erstmal kein Unternehmen. Da müsste ich mich nochmal ganz neu aufstellen.
Und deswegen sind Clouds ja trotz aller Kritik auch einfach so praktisch, ne? Weil dadurch wird ein Laptop einfach zu einer Hardware.
Voll, externe Festplatten auch
exakt.
Super.
Es gab mal so ein, das wollte ich nur kurz noch mit reinbringen, total trauriger Fall. Da hat ein Mann seinen Laptop irgendwie irgendwo liegen lassen oder verloren oder ihm wurde er geklaut. Und er hat, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, das war überall in der Stadt, einen Aushang gemacht und gesagt, wenn du das warst, bitte bring ihn mir zurück, ich werde nichts machen, keine Anzeige, ich gebe dir Geld. Das Traurige war, dieser Mann hatte sein Kind verloren und von diesem Kind gab es nur Fotos auf diesem Laptop. Das war ein, ich glaube sogar ein Fall von frühem Kindstod, also dieses Kind ist verstorben und das also nach wenigen Tagen oder Wochen erst und uff, da dachte ich mir, ja, das ist natürlich richtig, richtig, richtig brutal.
Voll.
Mein Gott, Leute, bitte besorgt euch externe Festplatten.
Und was auch traurig ist, während du das erzählt hast, habe ich kurz angefangen zu grinsen und du hast ja bestimmt gedacht, Sascha, du ekelhaftes, taktloses Schwein. Aber da sind wir schon beim Thema, ich bin halt auf die Geschichte gekommen, wo in Berlin an einem FKK-Strand so einem Typen von einem Schwein der Laptop geklaut wurde und der Typ richtig ehrenlos nackt dem Schwein hinterhergerannt ist.
Alter. Ja, das war Berlin.
Ja, es war in Berlin. Ja. Unangenehm, weil ich halt wegen deiner Geschichte jetzt gerade darauf gekommen bin, es tut mir leid.
Ja, schämen sollst du dich tun.
Tue ich.
Okay. Sascha, löscht eine neue Liebe die alte Liebe aus?
Nein. Auch kein, ich tinder jetzt und vögel mich durch die Gegend. Das kann vielleicht so bei der Ablenkung helfen oder beim Verdrängen. Aber ich glaube, wenn man sich etwas nicht stellt oder wie du gesagt hast, in die Zukunft blickt, um jetzt mal den Bogen hier zu spannen. Das klingt so, als hätte ich das ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, die Zeit hilft und halt ja eigentlich die Verarbeitung. Aber wenn Forscher herausgefunden haben, dass der Blick in die Zukunft hilft, dann nehme ich denen das natürlich ab. Wie siehst du das denn?
Ich glaube, dass dass die Idee, dass eine neue Liebe die alte auslöscht, ich glaube, dass da viele Menschen dran glauben, weil sie oft ja nach Beziehungen, ich sehe das oder beobachte das auch oft bei, nicht nur bei Männern, aber bei vielleicht auch instabilen Menschen, ohne das jetzt böse zu meinen, um Himmels Willen, so ein Beziehungsende ist ja auch nicht einfach, weil damit ja auch so eine Lebensidee und Vorstellung einfach auch zu Ende geht.
Ja.
Dieses Ablenken, sich schnell auf was Neues einlassen, von dem einen zum anderen hopsen, das ist ja offenkundig ein Weg, mit dem Alten abzuschließen. Ich persönlich für mich muss sagen, ich glaube überhaupt nicht, dass das funktioniert. Ich bin so jemand, ich muss da richtig durch. Also auch nach so einem Beziehungsende, oder das muss ja auch nicht ein Beziehungsende, aber so ein Liebesende sein. Das Abtönendste für mich ist Menschen kennenlernen. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin so jemand, ich brauche eine ganz lange Phase mit ganz viel Distanz zu Männern irgendwie. Ich muss das eine abgeschlossen haben. Ja. Sonst, ich könnte mich auch niemals auf ein Date einlassen, wenn dieses Ding nicht so, also der schwerwiegende Teil zumindest nicht weg ist, weißt du? Ja. Ich glaube überhaupt nicht an diese Ablenkungsgeschichte. Das halte ich überhaupt nichts von. Und glaube aber auch nicht, dass eine neue Liebe eine alte auslöscht. Im besten Fall hast du die alte Liebe als schönen Lebensabschnitt beibehalten und bist dankbar und hast vielleicht, wenn du Glück hast, auch einen Ex-Partner, der bereit ist, mit dir auch da in diesen Dialog zu gehen. Ne? Oder es war mir auch immer wichtig, ey, lieber ist diese Beziehung zu Ende, als dass es unschön zu Ende ist.
Voll, ja.
Und ich war immer, obwohl ich auch die Leidtragende war, war es mir unfassbar wichtig, gut miteinander da rauszugehen.
Voll.
Also das ist mir, ich muss ehrlich gestehen, das ist mir vielleicht sogar noch wichtiger, als eine Beziehung noch zu retten.
Ja.
Definitiv.
Um bei dem Bild von vorhin mit dem brennenden Haus zu bleiben, ich sehe das eher wie so ein Fotoalbum. Also du schlägst halt ein neues Kapitel auf, aber du verbrennst ja nicht das erste.
Richtig, ja.
Und es ist auch irgendwie, ich glaube, es gibt ja nichts Ekligeres und Unangenehmeres, wenn, ich meine, die Welt ist klein. Du gehst durch die Stadt mit deinem neuen Partner oder deiner neuen Partnerin und du triffst deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin und dann ist so dieses auf den Boden gucken und so dieses oder weiß ich nicht, du kriegst Kinder und die Erzieherin oder der Erzieher im Kindergarten ist dein Ex oder deine Ex oder Lehrkraft oder was weiß ich, zukünftiger Arbeitgeber. Das ist so unangenehm.
Voll.
Und sowas kann ja jederzeit passieren. Dank Globalisierung oder überhaupt Vernetzung trifft man sich immer irgendwie irgendwo wieder.
Ja.
Da ist es, finde ich, immer klüger, irgendwie im Frieden auseinanderzugehen. Aber es gibt auch diese Rosenkriege.
Also es ist so krass, weil es mir in den letzten Tagen passiert ist. Es hat sich jemand bei mir gemeldet, den ich jetzt jahrelang nicht gesehen oder gehört habe. Wir hatten nie eine Beziehung oder sowas. Ja. Aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall Interesse gab. Und ich war auch nicht komplett abgeneigt oder sowas. Aber diese Person hat mich nochmal kontaktiert. Schöne Grüße, falls du das hörst. Und ich bin da auch drauf eingegangen, weil mir diese Person gesagt hat, und da habe ich so eine Hochachtung vor, auch wenn das Jahre zurückliegt, beschäftigt ihn diese Situation und damals, was da vorgefallen ist. Und er bat mich drum, nochmal mit mir darüber zu reden und das irgendwie, weil er so das Bedürfnis hat, das auch mal abzuschließen in seinem Leben. Und das haben wir auch getan und es war ein super cooles Gespräch und es hatte echt Spaß gemacht und es war schön, auch weil sich für mich ein bisschen was geklärt hat, was ich damals irgendwie nicht so richtig wahrgenommen hatte. Und ich kann da wirklich nur empfehlen, mach das, nimm das mit. Und ich habe auch beide Fälle gehabt tatsächlich. Ich habe einmal den Fall, oh Gott, hoffentlich begegne ich dieser Person nicht nochmal, aber auch den Fall, ey, hoffentlich trifft man sich zufällig irgendwo mal wieder, weil das wird dann cool. Und das ist so schön und es macht so Spaß und es ist vielleicht ein bisschen, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber wenn man so nach der ersten Phase so die Tränen hinter sich gebracht hat, werden die auch ganz, ganz schnell, ich schwöre es euch, diese Tränen werden ganz schnell ersetzt von so einem Lächeln einfach. Es ist wirklich so.
Ist jetzt auch die richtige Zeit, Frühlingsgefühle.
Ist wirklich so. Das ist, man ist irgendwann bis zu einem Punkt, selbst wenn irgendwas blöd gelaufen ist, man ist irgendwann an einem Punkt, wo man sich sagt, ey, irgendwie, ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Ich bin froh, dass ich diesen Menschen begegnet bin, dass es diese Zeit gab und es ist, Mann, was ein geiles Leben wir eigentlich haben, ne?
Du kannst auch aus schlechten Erfahrungen mit Stärke hervorgehen und so, auf jeden Fall.
Ja, also zumindest lernst du ja auch was, ne? Und ich bin zum Beispiel auch so, man spricht ja oftmals auch von diesen roten Flaggen, also so die ersten Anzeichen dafür, dass da irgendwas nicht cool ist. Mhm. Ich bin so jemand, ich brauche halt keine drei Flaggen mehr. Ich bin halt schon, bei der ersten bin ich hellhörig bis zum geht nicht mehr und spätestens bei der zweiten, ohne dass ich selber entscheide, bin ich abgeturnt.
Mhm.
Das ist das Problem, wenn man älter wird, glaube ich. Man ist sehr schnell abgeturnt von Dingen. Man ist schnell, oder das beobachte ich an mir, übrigens jetzt nicht nur in diesem Themenbereich, sondern in allen Dingen, ich bin sehr, sehr schnell satt davon. So, nee, ich beschäftige mich nicht mehr damit. Das ist für mich, nein.
Aber meinst du, man wird rationaler und weniger emotional mit dem Alter, dass es irgendwie so daran liegt?
Boah, ich hoffe, dass das so wird.
Echt?
Ich hoffe, dass ich rationaler werde und weniger emotional.
Aber wenn ich so an meine Jugendlieben zurückdenke, das war schon, also nicht, dass es heute nicht emotional ist, aber damals war halt wirklich so gar kein rationales Denken. So, die ist zwar 10 Jahre älter als ich, aber ich würde es versuchen.
Ich kann sie und ihre 7 Kinder trotzdem versorgen.
Mit meinen süßen 14 und der Brotdose.
Es gibt genug Salami für alle. Oh Gott, also genug Essen für alle, das wollte ich damit sagen.
Und ich habe ja auch noch einen Mentos, da sind auch noch 3, 4 Bonbons drin.
Ja, und ich darf sogar in einem Dreivierteljahr den Rollerführerschein machen. Geil. Ja, aber da hast du schon recht, glaube ich. Jünger, ich hatte ja nie so eine richtige Jugendliebe, so im klassischen Sinne. Habe ich halt nie erlebt, aber ja, ich bin in der Hinsicht sowieso kompliziert. Ich glaube, man kann mich da nicht als Maßstab nehmen. Nicht, weil ich irgendwie besonders cool bin, sondern weil ich besonders komisch bin eher. Ja, ich kann jetzt so für uns alle hoffen, dass alles, was da kommt, besser ist. Ist dir aufgefallen, dass Corona entgegen aller Erwartungen für sehr viele Liebesbeziehungen gesorgt hat?
Nee.
Ja, ich lese doch jetzt das auch
bei
überall.
Den 79-Jährigen wahrscheinlich.
Ich lese das doch überall, dass voll viele Menschen sich irgendwie in Corona-Zeiten und wegen Online-Dating und so gefunden haben. Und ich denke mir so, hä? Ey, auf welchem Planeten habe ich denn gelebt? Echt? Das ist so an mir vorbeigegangen und das ist so für mich gar nicht die Zeit für Beziehungen.
Nee, was ich nur merke, ist, ich sehe überall Schwangere.
Ja, gut, wir hatten ja auch alle gut Zeit, ne?
Aber ja, also wirklich.
Und was haben wir auch Besseres zu tun gehabt? Ja.
Zu Hause, Bettsport, bester Sport.
Ich so, hab,
das fand ich ist ein gutes Schlichtwort, aber Schlusswort, aber versuch doch mal eben deinen Punkt loszuwerden.
Nee, ich hab gar keinen Punkt mehr, du hast recht.
Aber du hast doch gesagt, ich hab.
Ja, also das ist schon ein Satz. Ich hab so, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich hab die Zeit viel mit Malen tatsächlich verbracht.
Oh, stimmt, schöne Dinge sind dabei rumgekommen.
Ja, und das ist so, ja, das hat, dass ich das wieder so für mich nicht wiederentdeckt habe, sondern dass ich mir die Zeit jetzt dafür genommen habe. Das war, da bin ich sehr, sehr froh drum. Das gibt mir echt Luft zum Atmen so im Alltag.
Ja, ich glaube auch, dass das so, das bringt einen auch runter. Es ist nicht nur irgendwie die Sprache oder das Denken an etwas Gutes, dass es uns gut geht, sondern sowas, so Aktivitäten. Meine Schwester strickt zum Beispiel.
Das ist mega. Ich liebe Stricken.
Ich bin zu ungeduldig.
Ich habe es gelernt, damit ich günstige Weihnachtsgeschenke besorgen kann. Und dann habe ich an einem Weihnachten irgendwie ständig Schals gestrickt. Und das ist wirklich geil zum Verschenken. So ein selbstgestrickter Schal ist mega. Es macht so viel Spaß, das zu verschenken. Und die Dankbarkeit wirkt bisher eigentlich auch immer oder wirkte immer aufrichtig. Gerne, Schals. Mama, für die 22 Schals, die ich da gestrickt habe in den letzten Jahren.
Ray Charles, Ray. Prinz Charles. Boah, okay, jetzt gehen wir hier schnell raus, bevor es schlimmer wird.
So, Sascha, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir zu hören sind, haben wir einen Gast, auf den ich mich so unendlich freue. Ich kann es kaum erwarten.
Echt?
Ja.
Da weißt du mehr als ich.
Nee,
überraschst du mich?
Du weißt es doch. Tu doch jetzt nicht so.
Wie?
Du weißt schon, ich kann es jetzt nicht sagen, weil das Mikro ist ja noch an. Verarschst du mich? Leute, egal. Ich werde euch überraschen mit einem tollen Gast. Sascha, ich werde dich überraschen mit einem tollen Gast.
Ich habe so viel um die Ohren.
Wir hören uns nächste Woche. Jelle, Sascha sagt ciao.
Ciao.